Abschnitt 23 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Die erste Schau. Es will mir kaum mehr gelingen, mit schreibender Hand den Ansturm der Erlebnisse und Gesichte zu folgen, die mich überfallen. Ich nehme die stillen Nachtstunden zu Hilfe, um auf dem Papier festzuhalten, was sich alles begeben hat. Als ich Johanna, oder soll ich schreiben Jane, zu Bett gebracht hatte, kehrte ich in mein Arbeitszimmer zurück und beendete zunächst mein Protokoll, wie mir das jetzt schon zur Gewohnheit geworden ist, indem ich das Begebnis mit Lipotin niederschrieb. Sodann griff ich nach dem Lapis Sacer et Bricipus Manifestationis des John Dee und beschaute nachdenklich Fuß und Inschrift, die darauf eingraviert ist. Allmählich glitt mein Blick von den goldenen Ornamenten ab und blieb immer länger haften auf der fettglänzenden Fläche der Steinkohle selbst. Da ging es mir ähnlich, so will es mir jetzt nachträglich scheinen, wie damals, als ich in Lipotins florentinischen Spiegel blickte und unmerklich zu träumen begann, ich stünde auf dem Bahnhof und erwartete meinen Freund Gärtner. Ich kam jedenfalls nach einiger Zeit von dem Hinstarren auf die schwarz spiegelnde Kristallfläche der Kohle nicht mehr los. Dann sah ich dies, oder vielmehr, ich sah es nicht so sehr, als ich war mittendrin, mitten unter einer Schar von in rasender Eile galoppierender fahler Pferde, die über einen grün-schwarz wogenden Grund einherbrausten. Zuerst dachte ich, übrigens vollkommen geordnet und mit klarem Urteil, aha, das grüne Meer meiner Johanna. Aber nach kurzer Zeit nahm ich deutlicher die Einzelheiten wahr und bemerkte, dass die ledige Rossherde über Wälder und wechselnde nächtliche Ackerbreiten hinwegfegte, wie das wilde Heer Wutans. Und zugleich begriff ich, es sind die Seelen der Abermilliarden von Menschen, die auf ihren Lagerstätten schlafen, derweilen ihre Seelen, Herren und Reiterlos, von dunklen Instinkten getrieben, eine ferne, unbekannte Heimat suchen, von der sie nicht wissen, wo sie liegt, von der sie nur ahnen, dass sie sie verloren haben und nicht mehr finden können. Ich selbst war ein Reiter auf schneeweißem Pferd, das gleichsam wirklicher und körperhafter war als die anderen, die Fahlen. Die wild entfesselten, schnaubenden Mustangs, wie Schaumwogen waren sie auf einer stürmischen See, überquerten alsbald ein wellig unter uns hinziehendes Waldgebirge. Fern zitterte das feine Silberband eines vielfach gewundenen Flusses hin. Ein weiterer Landkessel öffnet sich, von niedrigeren Höhenzügen durchwirkt. Der rasende Ritt geht auf den Stromlauf zu. Fern türmt sich eine Stadt. Es ist, als lösen sich die galoppierenden Umrisse der Pferde um mich her in graue Nebelschwaden auf. Dann reite ich plötzlich in der hellen Sonne eines strahlenden Augustmorgens über eine breit gewölbte steinerne Brücke, auf deren Brüstung die hohen Statuen von Heiligen und Königen stehen. Am Flussufer vor mir drängt sich ein altes, bescheidenes Häusergewirr, von einigen prunkvollen Palästen überragt und wie beiseite gedrängt. Aber auch diese stolzen Bauten sind erdrückt von dem gewaltigen Rücken eines hoch oben auf baumbestandenem Hügel ragenden Mauerwerks, das finster gezackt ist von Türmen, Dächern, Wehrgängen und Domspitzen. »Der Hradschin«, sagt eine Stimme in mir. »Ich bin also in Prag?« »Wer ist in Prag?« »Wer bin ich?« »Was begibt sich rings um mich her?« »Ich sehe mich reiten in gutem Schritt, kaum beachtet von dem gleich mir die steinerne Moldaubrücke überquerenden Bürger und Landvolk, an dem Standbild des heiligen Nepomuk vorbei zur Kleinseite hinüber.« Ich weiß, ich bin zur Audienz befohlen zu Kaiser Rudolf, dem Habsburger, im Belvedere. Neben mir reitet noch einer, mein Begleiter, auf einer Isabellstute in einen Pelzmantel von ein wenig verschlissener Pracht gehüllt, obschon der Morgen blau ist und die Sonne empfindlich zu stechen beginnt. Der Pelzmantel ist offenbar das Paradestück aus seiner Garderobe, und er hat es angelegt, um vor den Augen der Majestät einigermaßen Figur zu machen. Landstreicher-Eleganz, fährt es mir durch den Sinn. Ich wundere mich nicht, dass ich selbst Kleider altertümlichen Schnittes trage. Wie könnte es anders sein? Schreiben wir doch den Tag Laurentii, den 10. August, im Jahre unseres Herrn Geburt, das man als das 1884. zählt. Ich bin in die Vergangenheit hineingeritten, sage ich mir vor, und ich finde nichts Wunderbares daran. Der Mann mit den Mausaugen, der fliehenden Stirn und dem weichenden Kinn ist Edward Kelly, den ich nur mit Mühe abgehalten habe, in der Herberge zur letzten Laterne abzusteigen, gleich den hochmögenden und sternhagelreichen Landbaronen und Erzherzögen, wenn sie zu Hofe kommen. Er führt unseren gemeinsamen Säckel und ist immer wieder oben auf wie ein richtiger Jahrmarktsdoktor. Immer wieder bringt er's fertig, den Beutel zu füllen, schamlos und erfolgreich, wo unser eins lieber die Hand sich abhauen möchte und hinter dem nächsten Zaun sich niederlegen und in Gottes Namen verrecken. Ich weiß, ich bin John Dee, mein eigener Ahnherr. Wie könnte ich sonst so deutlich vor meinem Gedächtnis sehen, was sich seit unserer Flucht aus der Heimat und aus Mordlake mit mir begeben hat? Ich sehe unser gebrechliches Segelboot auf dem Kanal im Sturm, lebe nochmals die Todesangst meiner Gattin Jane mit, die sich furchtverzehrt an mich klammert und wimmert: »Mit dir, John, sterbe ich gern. Mit dir sterben, oh, wie gern. Nur lass mich nicht allein ertrinken, nicht in die grüne Tiefe gehen, aus der es kein Wiederkommen mehr gibt.« Und dann die elende Fahrt durch Holland. Rasten und nächtigen in den elendsten Spelunken, um das knappe Reisegeld zu sparen. Hunger und jämmerliches Frieren. Ein erbärmlicher Landstreicherzug mit Weib und Kind und dem straßenfindigen Apothekenkrämer, ohne dessen Jahrmarktsgaukelei wir doch niemals durch den harten, frühen Schneewinter des 1583. Jahres da droben in der deutschen Tiefebene hindurchgekommen wären. Dann haben wir uns in grimmiger Kälte nach Polen durchgeschlagen. In Warschau ist es dem Kelly gelungen, mit einer Spur von dem weißen Pulver des heiligen Dunstan, aufgelöst in einem Glase süßen Weins, einen Woiwoden von der fallenden Sucht in 3 Tagen zu heilen, so daß wir mit herrlich neu gefüllten Taschen weiterziehen konnten zu dem Fürsten Laski. Der nahm uns auf mit großen Ehren und verschwenderischer Gastfreundschaft. Wohl 1 Jahr lang fraß sich Kelly dort fett und rund, und er konnte sich nicht genug tun, mit verstellter Geisterstimme dem eitlen Polen sämtliche Kronen Europas zu versprechen, bis ich dem Schwindel ein Ende machte und auf Abreise nach Prag drängte. So zogen wir denn, nachdem Kelly so ziemlich alles, was wir oder er ergaunert, verprasst hatte, nach Prag von Krakau aus, wohin mir Briefe der Königin Elisabeth mit Empfehlungsschreiben an Rudolf den Habsburger geworden waren. In Prag wohnte ich jetzt mit Weib, Kind und Kelly bei dem hochgelehrten Leibarzt der Majestät, Herrn Dr. Thaddäus Hayek, in dessen stattlichem Haus am Altstädter Ring. Heute ist also der Tag der ersten, für mich so ungeheuer wichtigen Audienz bei dem Fürsten unter den Adepten, dem Adepten unter den Königen, bei Kaiser Rudolf, dem geheimnisvollen, gefürchteten, verhassten und bewunderten. Neben mir der zuversichtliche Edward Kelly, er lässt sein Rösslein tanzen, als gehe es wieder zu einem Bankett, wie Jahrs zuvor im Holzschloss des Polen Laski. Mir aber ist das Herz schwer von Ahnungen wenig besonderer Art, und die finstere Natur Kaiser Rudolfs droht mit einem schwarzen Wolkenschatten, der soeben über die glänzende Fassade der Burg da droben hinstreicht. Die Hufe unserer Pferde dröhnen, wie wir durch den gähnenden Rachen eines düsteren Turmtores reiten am Ende der Brücke. Fern hinter uns liegt, abgeschlossen wie durch Mauerwelle, die heitere Welt des Alltagstreibens fröhlicher Menschen. Freudlos schweigende Gassen hingeduckter, furchterfüllter, hochgeklebter Häuser steigen bergan. schwarze Paläste wie Torhüter der drohenden Geheimnisse, die um den Hradschin lagern, schieben sich in den Weg. Breit öffnet sich die majestätische Schlossauffahrt, die Kaiser Rudolfs kühne Baumeister in den Berg gesprengt und dem engen Waldtal abgerungen haben. Vor uns, fern auf der Höhe, ragen die trotzigen Türme eines Klosters. Strahov, sagt eine Stimme in mir. Strahov, das hinter seinen schweigenden Mauern so manch lebendigen Toten birgt, den der Blitz des Verhängnisses aus den düsteren Augen des Kaisers traf und der doch von Glück sagen darf, dass sein Weg dort geendet hat und er nicht jene andere schmale Gasse hinab von der Burg zur Daliborka schreiten musste, nächtlicherweise, wo er dann für diese Lebenszeit das Licht der Sterne zum letzten Mal gesehen hätte. Doppelt, dreifach stehen die Hausbauten der kaiserlichen Dienstleute übereinander gleich Schwalbennester am Felsen befestigt, jede auf dem Dache des andern fußend. Die Habsburger wollen um jeden Preis eng umgeben sein von ihrer deutschen Leibwache. Sie trauen nicht dem Wellenschlag des fremden Volkes da drunten über der Moldau. Zusammengerafft steht der Hradschin in gesträubter Rüstung über der Stadt. Aus allen Torgängen hier droben raschelt's und klirrt's von immer bereitem Zaumzeug und Waffen. Wir reiten langsam bergan. Aus den kleinen Fenstern über uns betasten mich fortwährend misstrauische Blicke. Schon zum dritten Mal sind wir unversehens von vortretenden Wachen angehalten und nach Weg und Ziel gefragt worden. Der Audienzbrief des Kaisers wird immer wieder und wieder geprüft. Wir reiten hinaus auf die prächtige Rampe, und tief unter uns liegt das hingebreitete Prag. Wie der Blick eines Gefangenen in die Freiheit hinaus, so ist meine Umschau. Hier oben drosselt eine würgende, unsichtbare Hand. Hier oben ist der Gipfel des Berges ein Kerker. Silberner Duft liegt über der Stadt da unten. Die Sonne unter uns glosst aus dunstigen Schleiern. Da blitzen mit einem Mal im lichtstaubigen Graublau des Himmels dort drüben silbrige Striche auf. Taubenschwärme kreisen, spiegeln sich in der stillen Luft und verschwinden hinter den Türmen der Teinkirche. Lautlos, unwirklich. Aber ich nehme die Tauben über Prag für ein gutes Omen. Der hochgewölbte Bau des Niklasdoms dicht unter uns verkündet mit dem Glockenschlag die 10. Morgenstunde. Ein scharfer, befehlender Urklang irgendwo aus dem Gemäuer der Burg vor uns wiederholt mit bestimmter und schneller Glockentrommel das Zeichen der Stunde. Es ist hohe Zeit. Der uhrenfanatische Monarch ist gewohnt, auf die Sekunde genau seine Zeit einzuhalten. Weh dem, der unpünktlich vor ihn treten sollte. Noch 15 Minuten, denke ich, dann werde ich vor Rudolf stehen. Wir haben die Höhe erreicht und könnten die Rösslein traben lassen, aber auf Schritt und Tritt strecken sich uns die Hellebarden in den Weg. Des Revidierens ist kein Ende. Endlich donnert unter unseren Pferden die Hirschgrabenbrücke, und wir umreiten den stillen Park des einsiedlerischen Monarchen. Das grün-kupfrig, wie von einem unförmigen Schiffskiel bedachte, luftige Bauwerk des Belvederes taucht aus alten Eichen vor uns auf. Wir springen aus den Satteln. Mein erster Blick fällt auf die Steinreliefs, die am Sockel der zierlichen, von Säulen getragenen Bögen ringsum gebildeten Loggia eingelassen sind. Simons Kampf mit dem Löwen ist da abgebildet und gegenüber Herakles, der den nemischen Löwen erwürgt. Das sind die Symbole, mit denen Kaiser Rudolf sich den Eingang in sein allerletztes Refugium wie ein Abwehrzeichen flankiert. Es ist ja bekannt, dass der Löwe sein Lieblingstier ist und dass er sich einen mächtigen Berglöwen als wie einen Begleithund gezähmt hat, mit dem er selbst seine Vertrauten zu erschrecken liebt. Öd und still ist's ringsumher. Niemand da, uns zu empfangen? Soeben klirrt ein gläserner Ton zum Zeichen des ersten Viertels der 11. Stunde. Auch hier die Uhren. Und mit dem Schlag öffnet sich die schlichte Holztür. Ein eisgrauer Diener lädt uns wortlos zum Eintritt. Plötzlich sind Stallknechte da, um unsere Pferde entgegenzunehmen. Wir stehen in der langen, kühlen Halle des Belvederes. Es riecht nach Kampfer zum Ersticken. Der ganze Raum ein vollgestopftes Naturalienkabinett. Glaskasten an Glaskasten mit seltsamem, exotischem Inhalt. Lebensgroße Puppen von wilden Menschen in den seltsamsten Stellungen und Verrichtungen. Waffen, riesige Tiere, Geräte aller Art, Fahnen der Indianer und Chinesen, Kuriositäten der beiden Welten in unabsehbarer Fülle. Wir bleiben auf den Wink unseres Führers vor dem Schreckenphantom eines mächtigen, zottig behaarten Waldmenschen mit satanisch grinsendem Schädel stehen. Kellys kecker Mut hat sich in die hintersten Falten seines Pelzmantels verkrochen. Er flüstert etwas von bösen Geistern. Ich muss lächeln über den Marktschreier, der sich vor seinem Gewissen nicht fürchtet, wohl aber vor einem ausgestopften Gorilla. Aber im selben Augenblick erschrecke ich selbst bis in die Nieren. Ein schwarzes Gespenst biegt lautlos um die Ecke des Affenkastens, und vor uns steht eine hagere Gestalt. Gelbe Hände raffen einen schäbigen schwarzen Tuchmantel und spielen unruhig unter den Falten mit einer deutlich sich abzeichnenden Waffe, wohl einem kurzen Dolch. Darüber ein bleicher Vogelkopf, in dem gelbe Adleraugen lodern. Der Kaiser. Sein fast schon zahnloser Mund ist dünn gefaltet. Nur die schwere Unterlippe hängt schlaff und bläulich über dem harten Kinn. Sein Raubvogelblick überfliegt uns. Er schweigt. Mein Kniefall scheint ihm eine Sekunde zu spät zu kommen. Dann aber, als wir geneigten Hauptes vor ihm in den Knien verharren, macht er eine wegwerfende Handbewegung. »Dummes Zeug! Steht auf, wenn ihr was Rechtes seid. Andernfalls schert euch und bestehlt mich nicht um meine Zeit.« Das sind die Begrüßungsworte des erhabenen Rudolf. Ich beginne meine lang zuvor sorgfältig bedachte, wohlgefasste Rede. Ich komme kaum bis zur Erwähnung der gnädigen Fürbitte meiner mächtigen Monarchin, da unterbricht der Kaiser schon wieder mit Ungeduld. »Lasset sehen, was ihr könnt. Grüße der Potentaten bestellen mir meine Gesandten bis zum Überdruss. Ihr behauptet, die Tinktur zu besitzen?« »Mehr als das, Majestät.« »Was mehr?« faucht Rudolf. »Frechheiten bewirken bei mir nichts.« Ergebenheit, nicht Übermut, lässt uns unsere Zuflucht zu der Weisheit des hohen Adepten nehmen. »Einiges nur ist mir vertraut, genug, um euch vor Betrug zu warnen.« »Ich suche nicht um den Vorteil, Majestät, ich suche die Wahrheit.« »Wahrheit?« Der Kaiser hüstelt ein böses Greisenlachen. »Bin ich ein Schwachkopf wie Pilatus, um euch nach Wahrheit zu fragen? Ich will wissen, habt ihr die Tinktur?« »Ja, Majestät, her damit.« Kelly drängt vor. Er trägt die weiße Kugel aus St. Dunstans Grab in einem Lederbeutel, tief in seinem Wams verborgen. »Eure allmächtige Majestät wolle uns doch nur versuchen«, beteuert er gröblich. »Wer ist das? Euer Laborant wohl und Geisterseher?« »Mein Mitarbeiter und Freund, Magister Kelly«, antworte ich, im Innersten spürend, wie Gereiztheit in mir keimt. »Quacksalber seines Zeichens, wie ich sehe«, zischt der Monarch. Sein uralter, von allzu vielem Durchschauen müde gewordener Geierblick streift kaum den Apotheker. Dieser knickt wie ein gezüchtigter Gassenjunge und schweigt. »Er zeige uns die Majestät die Gnade, mich anzuhören«, beginne ich nochmals. Fast wider Erwarten winkt Rudolf. Der graue Diener bringt einen kahlen Fellstuhl herbei. Der Kaiser setzt sich und gibt mir kurznickend Erlaubnis. »Euer Majestät fragen nach der Tinktur der Goldmacher. Wir besitzen die Tinktur, aber wir besitzen und, wir hoffen zu Gott, wir sind dessen würdig, wir erstreben mehr.« »Was wäre wohl mehr als der Stein der Weisen?« Der Kaiser schnippt mit den Fingern. »Die Weisheit, Majestät. Seid ihr Pfaffen? Wir ringen um die Würde der Adepten, in deren Zahl wir die Majestät Kaiser Rudolfs wissen.« Mit wem ringt ihr da?« spöttelt der Kaiser. »Mit dem Engel, der uns befiehlt.« »Was ist das für ein Engel?« »Es ist der Engel des westlichen Tores.« Der Geierblick Rudolfs erlischt hinter gesenkten Lidern. »Was befiehlt euch der Engel?« »Die Alchemie beider Naturen, die Transmutation des Sterblichen in das Unsterbliche, den Eliasweg.« »Wollt ihr auch wie der alte Jude auf dem feurigen Wagen in den Himmel fahren?« »Das hat mir schon mal einer vorgemacht. Er hat sich dabei den Hals gebrochen.« »Der Engel lehrt uns keine Gauklerstücke, Majestät. Er lehrt uns die Bewahrung des Leibes übers Grab hinaus. Hierfür kann ich der Adeptschaft der kaiserlichen Majestät Beweis und Zeugnis anbieten.« »Ist das alles, was ihr könnt?« Der Kaiser scheint einzuschlafen. Kelly wird unruhig. »Wir können noch mehr. Der Stein, den wir besitzen, tingiert jegliches Metall.« Der Kaiser schnellt vor. »Beweis!« Kelly nestelt seinen Beutel los. »Der großmächtige Herr kann befehlen. Ich bin bereit.« »Du scheinst mir ein recht waghalsiger Bursche zu sein, du. Aber offenbar von hellerem Verstand als der da.« Der Kaiser deutet auf mich. »Würgende Kränkung droht mich zu ersticken. Kaiser Rudolf ist kein Adept. Er will Gold machen sehen. Der Anblick eines Engels und seiner Zeugnisse, das Geheimnis der Unverweslichkeit, ist seiner Seele fremd und ein Gespött. Geht er den Weg der linken Hand?« Da sagt der Kaiser plötzlich: »Wer mir unedles Metall in edles verwandelt, dass ich es mit Händen greifen kann, der mag mir nachher von Engeln erzählen. Den Projektenmacher sucht weder Gott noch Teufel heim.« Mir gibt's einen Stich, ich weiß nicht warum. Jetzt hebt sich der Kaiser rascher und straffer, als der kränklichen Greisengestalt zuzutrauen schien. Der Hals reckt sich vor, der Geierkopf wendet sich, beutesichtend, ruckartig nach allen Seiten und nickt der Wand zu. Eine Tapetentür öffnet sich vor uns. Wenige Augenblicke darauf stehen wir in der kleinen Versuchsküche Kaiser Rudolfs. Sie ist mit allen Geräten wohl versehen. Der Tiegel harrt beim gut unterhaltenen Kohlenfeuer. Rasch ist alles bereit. Der Kaiser selbst tut mit werkgewohnter Hand den Dienst des Laboranten. Er wehrt mit heftigen Drohungen jedem helfenden Zugriff. Sein Misstrauen ist grenzenlos. Die Maßregeln, die er mit aller Umsicht trifft, müssen einen Betrüger zur Verzweiflung bringen. Es ist unmöglich, gegen den Kaiser falsch zu spielen. Plötzlich wird leiser Waffenlärm hörbar. Vor der Tapetentür, ich fühl es, lauert der Tod. Rudolf macht kurzen Prozess mit landfahrenden Adepten, die ihm Schwindeleien aufzutischen wagen. Kelly erbleicht, schaut mich hilfesuchend an und zittert heftig. Ich fühle, er denkt, was, wenn jetzt das Pulver versagt? Ihn packt die Landstreicherangst. Blei zischt im Tiegel. Kelly schraubt die Kugel auf. Argwöhnisch beobachtet ihn der Kaiser. Er befiehlt die Kugel in seine Hand. Kelly zögert. Ein Schnabelhieb des Adlers trifft ihn. »Ich bin kein Dieb, Tabulettkrämer, gib her!« Rudolf prüft, sehr lange, sehr genau, das graue Pulver in der Kugelhälfte. Sein höhnisch gekniffener Mund lockert sich langsam. Die bläuliche Unterlippe fällt aufs Kinn. Der Geierkopf bekommt einen nachdenklichen Ausdruck. Kelly bezeichnet die Menge der Dosis. Der Kaiser befolgt jede Weisung gewissenhaft und pünktlich, wie ein an Gehorsam gewohnter Laborant. Er stellt seine Bedingungen gerecht. Das Blei fließt. Nun tingiert der Kaiser. Jetzt ist auch schon die Projektion kunstgerecht vollendet. Das Metall fängt an zu brodeln. Der Kaiser gießt die Mutter ins kalte Wasserbad. Er hebt mit eigener Hand den Klumpen ans Licht. Rein schimmert das Silber. Ende von Abschnitt 23, gelesen von Hokuspokus.